Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn
oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Küchenfunk. Mein Name ist Sven, mich kennt ihr sicherlich vom Kulinarikast ja schon. Und ich habe mich hier mit zwei Kölner Urgesteinen quasi zusammengesetzt. Und wir wollen hier ein wenig aus der Welt des Essens und Genießens berichten. Mit mir dabei ist der Christian.
Ja, ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Komme nicht ganz aus Köln, also sind von mir aus auch nochmal 70 Kilometer aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Urgestein bin ich nicht.
Fehlt, ey.
Ja, und der dritte im Bunde ist der Martin, der kommt wirklich aus Köln, aber auch nicht gebürtig, glaube ich, ne?
Nee, das ist nicht ganz so. 5 Jahre wohne ich jetzt erst hier und werden sicher noch ein paar Jährchen dazukommen, weil es hier ist echt wirklich schön.
Ja, wunderbar. Und wir haben alle mehr oder weniger was mit Kochen zu tun. Ich kann es vielleicht verraten. Der Christian ist absolut ambitionierter Hobbykoch. Und Martin und ich, wir sind Köche, beziehungsweise Martin ist noch aktiv als Koch unterwegs. Und ich mache ja jetzt eigentlich nur noch den Kulinarikast und ab und zu mal so ein bisschen Showkochen.
Nur noch stimmt ja jetzt auch nicht ganz. Ne? Ich meine, was du mittlerweile im Kulinarikast gemacht hast, ist ja auch schon beachtlich.
Ja gut, aber ich arbeite ja nicht mehr als Koch. Also es ist schon ein Unterschied, was du, ob du mal so eine Sendung machst oder ob du jeden Tag irgendwie in der Küche stehst.
Natürlich. Das ist eine andere Baustelle.
Ne? Ja, aber dafür stehst du ja auch mit der roten Kochjacke jetzt oft, ne? Bei YouTube, ne? Online.
Ja, YouTube macht auch irgendwie Bock. Also es ist ja ganz was anderes als Podcast produzieren. Das ist. Also beim Podcast, da schmeißt das Audiogerät an, hast zwar auch schon so grob auf dem Schirm, was du sagen willst, so gerade wenn du so Infos hast oder Themen abarbeiten willst. Und dann redest du aber frei drauf los und kannst nachher halt so ein bisschen dran rumschnibbeln. Während du, wenn du ein YouTube-Video gerade mit Lebensmitteln machst und vor allem, wenn es dann teure Sachen wie Jakobsmuscheln oder Lammkarree sind, da musst du vorher schon überlegen, wie machst du das? Nimmst du den Ton zum Beispiel gleichzeitig mit auf, also die Sprache? Welche Einstellung machst du? Weil wenn du Pech hast, kannst du die Einstellung halt nicht nochmal einfach so machen, ohne nochmal ein Heidengeld aus dem Fenster zu werfen.
Ja, ich habe gibt es echt verschiedene Varianten. Das später nochmal drüber sprechen. Du hast ja auch viele akustische Störfaktoren in der Küche, während du kochst. Dann musst du dir halt echt überlegen, ob du später nochmal nachvertonst. Und der Aufwand mit Video ist natürlich auch erheblich, oder?
Ja, also ich habe beides gemacht. Ganz am Anfang habe ich gar nicht dabei gesprochen. Das waren noch ganz, ganz schlechte Videos. Die habe ich auch mit so einer Vidu-Cam gemacht. Ich weiß gar nicht, was die für eine Auflösung hat. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit dem iPod 4er aufzunehmen. Und da habe ich dann beim Kochen gesprochen und bin dann später auch mal dazu übergegangen, gar nicht beim Kochen zu sprechen. Weil wenn du dich versprichst, das ist im Video halt auch schlecht rauszuschneiden, ohne dass der Zuschauer den Schnitt sieht. Dann ist es natürlich einfacher, einfach in Ruhe zu kochen und nachher alles zu erklären. Aber das wirkt dann nicht mehr so reell, so live. Und ich mag das, wenn das wirklich so wirkt, als ob du jetzt gerade in der Küche stehst und das halt gemacht hast und das Ganze nicht so überproduziert ist.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, genau. Und allein der Sound und wie sich das anhört, also es ist schon ein Unterschied, ob du nachher rübersprichst oder ob du das halt beim Kochen erzählst. Und was du aber eben sagtest mit den Küchengeräuschen, das ist richtig, das kann ganz schön laut werden. Ich weiß nicht, im Lammkarree-Video hat man es, glaube ich, an ein, zwei Stellen, wo die Sprache dann nicht ganz so gut zu verstehen ist. Ich habe mir jetzt aber auch ein geiles neues Gadget geholt, und zwar das iRig Pre. Das ist ein Vorverstärker für XLR-Mikrofone für iOS-Geräte.
Das hört sich interessant an.
Das ist geil. Also du hast hier einen kleinen Kasten mit einem Kabel dran. Das Ding steckst du in in die Kopfhörerbuchse vom iOS-Gerät. Und dann hast du hier drei Schalter, On, Off und Phantomspeisung und kannst halt richtig professionelle Mikros anschließen und kannst das gleichzeitig auch noch abhören. Und ich werde das beim Kochen halt benutzen, um die Sprache dann beim Kochen aufzunehmen, um weniger Küchennebengeräusche und weniger Halt zu haben. Und ich habe das schon mal ausprobiert. Also das verbessert die Qualität der Videos ungemein.
Dann hängst du ja schon mit dem Kabel direkt am iPod, oder? So.
Ja, am Anfang jetzt noch. Geplant ist ja, dass ich das später mal mit einem Funk-Headset oder einem
Ja.
Funkansteckmikro mache, weil Kabel immer sehr nervig sind.
Ja, klar. Nachher reißt du was um.
Ja, das kann passieren.
Aber da sieht man ja auch, dass du deine Flatter-Einnahmen jetzt richtig in die Hand nimmst und auch für bessere Qualität einfach ausgibst.
Ja, es macht ja auch Spaß, ne? Ich
Ja.
meine, wenn du dir mal so ein paar Videos anguckst auf YouTube, wie produzierst du ein gutes YouTube-Video? Es wird dir jeder, auch wirklich jeder sagen, vergiss Bildqualität, achte auf den Ton. Ne? Die meisten Infos kommen auch in 360p rüber. Aber wenn der Ton schlecht ist, dann macht es einfach keinen Spaß, das Video zu gucken.
Also ich habe auch schon mal den Podcast von Ditsche oder sowas, den lasse ich nebenbei laufen. Auch nur Ton, also du hast überhaupt kein Video und du brauchst es auch nicht unbedingt. So kriegst halt echt schon viel über die Akustik auch vermittelt.
Ja, das ist geil.
Ja, auf jeden Fall.
Das habe ich mir ja bei, was war das? Früher habe ich ja ganz, nicht ganz und gar, das höre ich ja immer noch. Ach, ich komme nicht drauf, diese Polit-Sendung da mit dem Faktencheck.
Ah ja, hart aber fair.
Genau, das habe ich ja früher auch viel gehört, jetzt nicht mehr, weil ja, man wird älter, man wird reifer und man versteht, wie so eine Sendung funktioniert.
Ja.
Aber solche Sachen funktionieren halt super auch nur mit Ton,
Klar.
wobei dich manchmal dann schon die Gesichter von den Leuten interessieren, die
Ja.
dir da was erzählen, ne? Aber es ist nicht wichtig, um die Informationen aufzugreifen, die da vermittelt werden soll.
Eben. Deswegen sind wir ja auch erstmal nur akustisch. Und vielleicht wird ja auch mal was anderes draus. Wir wissen ja auch noch nicht genau, in welche Richtung wir wollen. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwann auch mal auf Video.
Ja, zusätzlich kann man schöne Sachen auf Video machen. Wobei, was ich gemerkt habe, wenn du zum Beispiel YouTube, also bei YouTube ist es natürlich nochmal extrem, bei Podcast-Videos nicht ganz so. Aber wenn du ein Video produzierst, hast du ja auch immer das Problem, die Leute sind zu 100% ja, gebunden an das Gerät. Das heißt, sie können derzeit nichts anderes machen, ohne irgendwelche Infos vielleicht zu verpassen. Beim Audio-Podcast ist es natürlich einfacher, weil das kannst du überall hören und kannst, ja, kannst zur Not Auto fahren, bügeln oder was weiß ich was machen. Und dann musst du halt darauf achten, weil du halt diese 100% Aufmerksamkeit brauchst bei einem Video, dass die Videos möglichst kurz sind.
Stimmt.
Ist nicht ganz so einfach, wichtige Informationen in aller Kürze rüberzukriegen. Ich habe das jetzt beim Lammkarree, habe ich gesagt, ach, vergiss es. Ich habe ja noch Beilagen dazu gemacht und das passte einfach so gut, dass sie gesagt hat, nee, machst jetzt halt mal ein 17-Minuten-Video. Normalerweise achte ich immer darauf, dass die Videos, wenn es geht, zwischen 1 und 3 Minuten sind, weil dann gucken sich die Leute das an. Wenn ich sehe, das ist ein 17-Minuten-Video, das klicke ich nur an, wenn mich das also ganz extrem interessiert.
Das schreckt auch ziemlich ab, wenn das dann so lange Klopper auch sind.
Ich selbst habe es ja auch nur durchgeskippt, ne? Der Lamkari-Video. Aber ich meine, ich weiß ja, wie das funktioniert, deswegen ist es vielleicht auch was anderes.
Nee, das ist wirklich so. Also wenn ich sehe, dass es, also wenn es eine Dokumentation ist, das ist mir egal, dann kann ja auch 1,5 Stunden gehen. Aber ein normales YouTube-Video mit 17 Minuten ist eigentlich schon viel zu lang. Aber gut, manche Sachen kannst du dann halt, musst du einfach auch mal den Leuten vor Augen halten, guck mal, so einfach ist das. So wunderbar greift das alles ineinander. Das ist ja beim Lammkarree-Video eigentlich ganz geil geworden, weil du nur das Lammkarree anbrätst und danach hast du gar keinen, du hast eigentlich nie Stress, wenn du dieses Gericht kochst.
Also du hast ja auch in dem Video viele Sachen vermittelt, wie zum Beispiel das Parieren vom Fleisch. Also es ist ja nicht nur einfach eine einfache Zubereitung, das war ja schon was Komplexes, ne? Was man halt in 2 Minuten nicht rüberbringen kann.
Ja, ich will schon, dass die Leute, wenn sie das gucken, dieses Gericht auch wirklich selber kochen können. Und dann musst du auch wenn sie es vielleicht nachher beim Schlachter machen lassen, musst du den Leuten ja auch zeigen, wie man es pariert. Weil sonst guckt sich das einer an und sagt, ja, mein Schlachter macht das nicht, kann ich nicht nachkochen.
Ja, da kommen immer gute YouTube-Kommentare bei raus, ne?
Ja.
Weil sonst, wenn du sowas nicht sagst.
Ja, ist so.
Ja.
Aber ich meine, Lamm war ja auch großes Thema zu Ostern. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
War ein gutes Timing, ja.
Ja, also die Anfragen gerade auch im Blog zum Thema Lamm, die gingen echt durch die Decke. So gerade, also es ist wirklich verwunderlich, dass der Lammverbrauch zu Ostern einfach so exorbitant durch die Decke geht. Das ist wie mit Ente zu Weihnachten. Also schade, dass so ein Produkt eigentlich keine, unabhängig von der Jahreszeit, einfach viel öfter verkauft
also,
wird. Ne?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Lamm ist eigentlich auch so mein Lieblingsfleisch. Wenn ich mal irgendwie die Wahl habe und greife ich meistens zum Lamm, weil es vom Geschmack bringt es von sich aus schon, wenn es eine gute Qualität ist, mal viel mit. Ne? Da kann man dann auch schon nicht mehr so viel verkehrt machen.
Aber du musst es dir halt auch leisten können. Und deshalb essen es viele dann einmal im Jahr.
Gut, ich meine, wenn du dir überlegst, was ein Rumsteak kostet und...
Entschuldige, aber du wolltest mir doch nicht sagen, dass sich jeder jetzt des Öfteren Rumsteak zu Hause brät.
Also ich kenne viele, die halt dann auch ein Restaurant oder so, das ist jetzt nicht so, dass die dann nur einmal im Jahr ins Restaurant gehen, aber dann schon auf Rumsteak und sowas schon abfahren. Und was du halt für ein Rumsteak im Restaurant bezahlst, ist schon stramm. Also dann gehe ich lieber hin und sage, ich kaufe es mir selber, ich brate es mir selber. Und also ich denke, das Fleischessen ist schon ein großes Thema für die Leute. Also die essen schon Fleisch, von günstig bis teurer. Und da kommt auch schon, also Lamm ist auf jeden Fall eine günstige Alternative, je nachdem, wenn du jetzt nicht Filet nimmst, auch zu anderem Fleisch. Ne?
Ja, aber du, entschuldige, du redest ja jetzt davon, dass sie es im Restaurant dann so essen. Ja, während wenn du, und bei dir sind die Leute, denke ich mal, drauf gekommen, weil du gesagt hast, hier so und so bereitest du das zu. Wenn sie es selber kochen wollen, da traust du dich vielleicht auch nicht so oft dran. Und außerdem ist es ja nun mal so, dass es ganz typisch ist, zu Ostern Lamm zu essen.
Ja, aber je nachdem, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast einen guten türkischen Metzger, wenn du da jetzt mal durch die Lammauswahl gehst, wenn du jetzt nicht wirklich nur Filet nimmst und du willst auch mal auf Hack oder sonst irgendwas davon gehen, ist es ja gar nicht so, dass es unbedingt so viel teurer ist. Lammhaxe, Rippchen, es gibt ja auch verschiedene Varianten noch davon, außer im Filet. Und da bist du jetzt, glaube ich, nicht immer so viel teurer wie bei anderem Fleisch.
Na gut, da gebe ich dir recht. Aber wenn du das dann halt einmal im Jahr ist oder gerade zu Ostern, dann denke ich schon eher, dass sich die Leute vielleicht eher die teureren Sachen holen. Zumindest im Vergleich zu dem, was sie sonst im Alltag für Fleisch zu Hause essen.
Ja. Da hat ja auch Christian jetzt auch einen guten Tipp gegeben, dass man mal zum türkischen Metzger gehen soll. Weil gerade so in einer Großstadt hier wie in Köln findest du davon jede Menge. Und da findest du eigentlich schon eine richtig gute Qualität Lamm. Also meiner Meinung nach, was ich so erlebt habe. Weil wenn du jetzt zu so einer deutschen Metzgerei hier gehst, traditionsmäßig seit 120 Jahren am Platze, ne, dann bezahlst du schon viel Geld natürlich dafür.
Zumal gerade Lamm, Neuseeland, oder das ist wenig, was wirklich hier passiert. Also gerade die Filets, die dann alle, die kommen ja alle, was ich gesehen habe, aus Neuseeland.
Ja, ich weiß auch gar nicht, womit das zu tun hat. Also deutsches Lamm kriegst du eigentlich nicht.
Oder wenn, richtig stramm. Also Salzwiesenlamm oben vom Deich und so.
Ja, gut. Ich
auch beim Metzger schon mal bekommen, aber es ist halt immer eine Qualitätsfrage. Ob man damit so viel glücklicher ist, ist schwierig.
Vor allen Dingen ist so viel Salzwiesenlamm im Angebot, so viele Salzwiesen gibt es, glaube ich, gar nicht in Deutschland, habe ich immer das Gefühl. Jedes Lamm, was bei irgendeinem etwas besseren Restaurant auf der Karte steht, heißt ja schon Salzwiesenlamm. Also da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, meiner Erfahrung nach, so aus der Gastronomie, was man so erlebt, ne?
Ja, also ich habe bis jetzt sonst auch immer nur ein neuseeländisches verkauft.
Ja.
Aber du sagtest das, glaube ich, auch schon mal beim Serrano oder beim Prosciutto-Schinken, Martin. So groß wie die Nachfrage ist, dadurch steigt nicht die Qualität des angebotenen Materials, ne?
Das sieht man ja auch in der Bio-Ei-Diskussion, das war ja auch wieder schwierig, ne? Wie sich das entwickelt hat, wobei die Labels sind alle Bio-Ei und was nachher dabei rauskommt, schwierig. Die Nachfrage ist da und die wird versucht zu befriedigen, aber zu welchem Preis?
Ja, aber ich frage mich, ob das jetzt daran liegt, dass sie mit der Nachfrage nicht hinterherkommen. Was man da vielleicht schlussendlich sagen kann, und da schließe ich mich Helmut Grote aus dem Ganz und Gar, aus der Ganz und Gar-Sendung vom WDR, oder nee, WDR ist es, ja. Schließe ich mich absolut an. Es ist vielleicht nicht alles Bio, aber es ist immerhin mehr Bio, als wenn du kein Bio kaufst. Klar. Das ist natürlich überhaupt nicht toll, dass da dir normale Eier oder hier so Käfighaltungseier als Bio angedreht werden. Aber gut, du kannst nun mal nicht jedes Ei kontrollieren und davon tot umkippen, tut von uns auch keiner. Und deshalb denke ich, muss man da einfach mal sagen, tendenziell geht das Geld, wenn ich Bio kaufe, schon mehr in wirkliche Bioläden.
Ja,
Nur du hast halt das
da kann ich auch
Problem.
sagen, aus eigener Erfahrung, was ich jetzt nach 3 Monaten als Koch im Bioladen festgestellt habe. Ein Ei, also ein Bio-Ei aus dem Supermarkt ist eine andere Qualität als ein Ei aus dem Bio-Supermarkt. Also die gehören irgendwelchen Verbänden ein, haben andere Einkaufsquellen, die kosten dann auch im Bio-Supermarkt mehr, aber die Qualität ist dann schon meistens etwas anders.
Das ist ja schon irgendwo am Ende halt auch Verarsche, wenn du dir überlegst, dass du so und so, du willst mehr ausgeben, weil du ein Bio-Ei haben willst, dir ist es bewusst und du sagst einfach, es ist mir wert, mehr dafür zu bezahlen, es ist aber dann nicht zu bekommen. Das ist einfach ein Versprechen, was nicht gehalten wird. Ich meine, es ist gut, dass das Bewusstsein angekommen ist, dass die Leute sagen, ich möchte das Ei haben, aber was du dann nicht kriegst, ist doch eigentlich schwierig, oder?
Ja, das ist auch totale Verarsche. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Was willst du machen? Du kannst nicht jedem Ei hinterherfahren und das nachkontrollieren. Das ist nicht
Ja,
möglich.
also ich kann nur für mich sagen, wir haben wir gehen auf den Bauernhof, holen die Eier da direkt und wir gehen echt gut damit. Wir gehen in den Stall, wir gucken, wie das da aussieht und holen unser Ei da. Sicher ist das, wenn das jeder so macht, ist schwierig. Hast du nicht die Zeit dafür, da hinzufahren, nur das ist halt auch ein Thema, wenn es dir das wert ist, dann kriegst du halt ein Ei, was auch gar nicht so viel teurer ist wie die anderen, aber du kannst dir sicher sein, wo es herkommt.
Und dann muss es auch noch nicht mal Bio sein, wenn es frisch aus der Region ist.
Ja, frisch aus der Region, das ist, also hör mal auf, du. Ich, das, das, das ist ja
Schönes
bei,
Thema angerissen, ja.
ja, die Blase ist ja bei mir geplatzt, als ich gelesen habe, Dr. Oetker, frisch aus der Region hier. Irgendwo ist immer Region. Und nur weil es aus der Region kommt, heißt noch lange nicht, dass es besser ist. Aber wo ich dir recht gebe, Christian, ist, fahr mal zu einem Bauern und kauf dir da halt mal Eier oder Kartoffeln oder Gemüse. Keiner ist gezwungen, immer in den Supermarkt zu fahren.
Es ist halt echt auch ein Zeitproblem und du musst halt die Zeit investieren dafür, um
Ja,
das
aber wofür? Fürs einmal raussuchen.
ja für hinzufahren. Und dann, das ist natürlich schon mal was anderes, wenn du dir jetzt überlegst, du gehst.
Ja, es kommt aber drauf an, wie weit er weg ist, ne? Ich
Ja.
meine, wenn du jetzt weißt, okay, Eier und Kartoffeln zum Beispiel hole ich immer bei dem und dem Bauern, dann lass das eine Fahrt höchstens pro Woche sein.
Ja, klar.
Aber, ne, aber dafür hast du dann die entsprechende Qualität. Und wenn du Glück hast, findest du vielleicht einen, der auf dem Weg zur Arbeit liegt.
Ja, und da hast du natürlich dann auch Fleisch, dann gehst du zum speziellen Fleischer, wo du hinfährst, warst noch irgendwo in Gemüseladen, da fährst du noch in Bioladen, da musst du doch irgendwas im Supermarkt kaufen, dann bist du halt, also dein Einkaufspensum steigert sich ja enorm, wenn du das so aufziehst. Ich meine, mir macht sowas totalen Spaß. Also ich habe damit kein Problem zu sagen, meine Zeit geht jetzt, verdreifacht sich dadurch, dass ich gute Lebensmittel einkaufen gehe in 5 Läden. Der Zeitaufwand ist es mir wert und es macht mir sogar Spaß. Das ist halt,
Ja,
musst du investieren wollen.
nee, musst du ja, ja gut, so wie du das meinst, ja, aber der Punkt ist ja, ich muss ja gar nicht alles vom Bauern holen. Ich kann ja sagen, ich fange einfach klein an und bei Eiern weiß ich, dass es ein Riesenunterschied ist und wenn ich schon da bin, wie gesagt, nehme ich halt die Kartoffeln auch noch mit. Ich muss ja gar nicht diese ganz oder gar nicht Nummer fahren. Das fällt mir auch immer so bei Starköchen und so auf, wenn du denen zuguckst oder denen zuhörst, kommt einem immer das Gefühl auf, man müsste jeden Tag diesen geilen Kram kochen und essen, den die da zubereiten. Nee, musst du gar nicht. Und du musst auch gar nicht jeden Tag frisch kochen. Tu es einfach öfter, als du es jetzt tust, damit steigerst du deine Lebensqualität. Ganz ehrlich, wer von euch kocht wirklich jeden Tag frisch? Christian traut es noch zu, aber Martin und ich tun es bestimmt nicht.
Ja, ich muss da leider ja sagen, aber das hat für mich auch ich habe eine andere Beziehung zum Kochen einfach, die halt nicht beruflich ist, sondern einfach nur Spaß. Das ist wie Leute, die jeden Tag joggen gehen. Ich muss jeden Tag in die Küche gehen und da ist immer was Frisches dabei. Deswegen, ja.
Nein, das ist dann aber auch schon so eine extreme Richtung und das kann halt nicht jeder. Guck mal, du hast glaube ich auch keine Kinder, ne?
Nee.
Und da wird's dann auch, nee, wird's ja wirklich schwierig, weil Kinder einfach ein Zeitaufwand sind Und erzähl das mal einer Mutter oder einem Vater von 3, 4 Kindern. Der sagt, Alter, bist du noch ganz sauber? Ich kann nicht jeden Tag dies und das alles machen, aber du kannst den Leuten immer sagen, mach doch einmal mehr was frisch.
Ja, es ist immer der Ansatz zu sagen, mehr machen. Nicht alles machen, aber immer
Genau,
mehr werden.
genau. Ja, wobei bei mir ist das halt so, wenn ich mal wirklich keine Zeit habe oder so, dann gibt es halt mal schnell so Nudeln mit einer einfachen Tomatensoße und vielleicht Zucchini da drin angebraten oder so. Das ist einfach, bei uns ist das halt so gewöhnlich, dass wir auch einmal am Tag abends noch zusammen alle am Tisch sitzen, da legen wir Wert drauf. Und dann kann es auch mal vorkommen, alle 2 Wochen oder so, dass wir mal irgendwie was Fastfood-mäßiges holen, wobei das dann auch wieder nicht das normale Fastfood wie Currywurst Pommes ist. Ne, aber natürlich ist das immer schwierig, sowas jeden Tag frisch auf den Tisch zu bringen. Da gebe ich euch recht. Ja, kann auch nicht jeder unbedingt.
Das ist ja genauso wie mit Veganern oder Vegetariern. Was mich an diesen Einstellungen stört, also nicht, wenn irgendwer das für sich macht, können sie alle machen, finde ich toll, macht das bitte. Aber versucht doch nicht, die Fleischesser sofort zu hundertprozentigen Vegetariern oder Veganern, ich will jetzt gar nicht mal umerziehen zu wollen, ja, aber vermittelt doch den Leuten, hey, mach doch einfach mal einen vegetarischen oder veganen Tag in der Woche oder im Monat. Bring dich nicht um und du wirst mal sehen, wie wenig du Fleisch auch psychologisch brauchst. Also Fleisch braucht man körperlich nicht unbedingt.
Ja, aber pass mal auf, also ich esse jetzt seit 3 Monaten fast in der Woche nur noch vegetarisch. Ich kann ja schon sagen, dass ich mich am Wochenende dann auf ein gutes Stück Fleisch oder selbst eine Rostbratwurst vom Grill oder sowas freue. Das ist natürlich dann,
Absolut, absolut.
das ist
Aber
ein
wenn,
neues Empfinden für Fleisch. Das ist wirklich.
aber ja, aber absolut. Aber wenn du jeden Tag Fleisch isst, also ich habe das bei mir gemerkt, wenn ich mit Oliver zum Beispiel irgendwo unterwegs war, ich habe einen Döner mit Fleisch genommen, er den vegetarischen. Und nach habe ich mich gefragt, toll, ich hätte eigentlich auch den vegetarischen nehmen können, weil das Fleisch habe ich auch nicht gemerkt.
Ja, aber man isst doch keinen vegetarischen Döner, oder?
Warum
Das ist
nicht?
doch, warum nicht?
das ist eine Salattasche mit Joghurtsoße, dann kaufst du mir lieber direkt einen Salat und ein Stück Brot dazu. Ein Döner muss mit Fleisch sein und wenn es dann das gute Lammfleisch ist, Jungs,
Gibt es aber auch
komm.
noch Alternativen, Falafel oder
Ja.
sowas.
Ja, das ist dann was anderes, aber wenn man einen Döner isst, dann muss da auch das Fleisch mit drin sein.
Aber ich meine halt, ich habe echt nicht gemerkt, so, okay, geil, das war jetzt das Fleisch und deshalb musste Fleisch drin sein. Und trotzdem habe ich es immer wieder gemacht, weil ich so gewohnt bin.
Da musst du mal, ne? Und das ist jetzt unser erster kulinarischer Tipp überhaupt in unserem Podcast, zum Niemet Grill nach Köln kommen. Dann wirst du auch immer Döner mit Fleisch essen.
Entschuldige, wer fummelt denn da jetzt ständig an seinem Mikrofon rum?
Ich nicht.
Ich nicht, aber
Ist
vielleicht
das
meinst du
für.
das am Bart oder so.
Ja,
Hätte
das kann gut sein. Da
ich
musst du
mich vorher
auf.
rasieren sollen vom Podcast?
Nee,
Ich dachte mal,
was hast du nur für ein Headset auf?
hier das ganz normale Apple-Headset. Wahrscheinlich ist es direkt am Bart. Ich lege es mal ein bisschen weiter zurück. Okay.
Ja, weil das stört wirklich ganz extrem.
Gut. Dann hoffen wir mal, dass Euphonik es rausfiltert.
Nee, macht's nicht.
Okay.
Du hast
Gut.
gerade gesagt, grillen bei euch in Köln?
Ja.
Wieso muss ich da hin, wenn ich vegetarisch essen
Nicht, wenn du vegetarisch essen willst, aber wenn du mal dort einen Döner isst bei Niemet Grill, dann wirst du auch nicht auf das Fleisch verzichten wollen. So meine ich das. Das ist halt so, das ist eine ordentliche Qualität bei dem Laden und da esse ich auch mal alle, vielleicht einmal im Monat, alle 2 Wochen irgendwie mal einen Döner. Muss auch mal sein.
Also ich mache hier auch Chicken Nuggets, tiefgefrorene.
Ja, das ist natürlich eine räudige Geschichte. Das ist so ein typisches Köche-Essen, ne? Wenn man das Rinderfilet und die Scampis nicht mehr sehen kann. Also so kenne ich es.
Nee, ganz ehrlich.
Doch, so.
Ja, das kenne ich aus der Gastronomie auch noch, aber hier mache ich es einfach, weil ich einfach manchmal keinen Bock und keine Zeit zum Kochen habe. Aber dann mache ich halt auch wieder richtig geile Sachen.
Ja,
Ja.
das sind dann bei mir die schicken Wings. Die kleinen Küken, schön knusprig, ja. Mit Barbecue-Soße. Da übrigens empfehle ich die Mississippi Barbecue-Soße. Es gibt keine bessere.
Ja, nur deine selbstgemachte, ne?
Nee, nee. mache ich auch nicht jeden Tag selber. So ist das ja nicht. Ne? Also lasse ich nicht jeden Tag selber machen. Leute, die den Angrillen-Podcast gehört haben, wissen Bescheid.
Genau. Ja, ich finde jetzt mal zum Fleisch zurück, also auch gute Alternative, habe ich jetzt immer mehr gemerkt, Wildfleisch, Wildschwein, Hirsch, Reh, finde ich im Moment ganz groß, weil du hast neben dieser Käfighaltungsproblematik und dabei weniger Argumente dagegen, weil es freilaufendes Vieh gewesen, glücklich bis zur letzten Kugel und also ich meine, mit dem Geschmack kommt nicht jeder klar, wobei das auch viel in den Köpfen drin ist, dass es einfach stark schmeckt, was aber gar nicht unbedingt immer der Fall sein muss, welches Alter das Vieh nachher hatte oder auch wie du es zubereitest, oder?
Ja, gebe ich dir recht, aber warum sollte ich denn unbedingt die glücklichen Tiere töten? Jetzt mal so als Kleinheit. Ich meine, es wird immer gesagt, esst Fleisch von glücklichen Tieren, ja, die sollen noch weiterleben. Nein, Spaß beiseite, du hast recht. Also Wildfleisch ist geil. Ich kenne das auch noch aus meiner Jugend. Da hatte ich einen besten Freund und dessen Eltern waren Lehrer, beide. Und da gab es dann ganz oft Wild zu essen. Und ich kann dir sagen, in meiner Jugend war das überhaupt nicht meins, nicht im geringsten. Ja. Da war das echt ein intensiver Geschmack. Ja? Aber jetzt, also Wild, total lecker. Auch preislich finde ich, je nachdem, wo du es kaufst, sehr erschwinglich. Also ich kriege zum Beispiel einen Rehrücken teilweise für 17 Euro das Kilo.
Ist gut.
Vom Jäger direkt. Der lebt davon nicht. Der braucht das nicht, um davon zu leben. Das heißt, der verkauft noch wirklich nur gute Teile. Nichts, wo noch hier eine Kugel drin steckt oder sonst irgendwie was. Und ist geil. Und vor allen Dingen, weil wir halt die ganze tolle Kühltechnik und Hygienetechnik haben, brauchst du es auch nicht unbedingt einlegen. Du musst auch keine Bange haben vor Udgo, also diesem ja, leicht ich komme jetzt nicht auf den Begriff hier, diesen leichten Fäulnisgeschmack.
Ja, ich bin direkt so krass aus. Du hast halt einfach ein sehr starken Geschmack in Wild schon mal. Wenn du jetzt einen Hirsch hast oder eine Wildsau, die älter ist, die haben halt einfach auch wie ein altes Lamm oder so. Ich meine, Lamm hatte früher genau das gleiche Image, dass die Leute sagen, ey, kann ich nicht essen, das ist viel zu hammelig. Hast du ja heute auch kaum noch drin, weil die einfach jung geschlachtet werden. Oder
genau.
Und früher war das halt so, dass die wurden gegessen, wenn sie kurz vorm Tod umfallen waren. Und dann hat das Zeug einfach auch nicht so prall geschmeckt. Und dadurch, also wir haben hier auf dem Markt alle zwei, drei Wochen oder drei, vier Wochen kommt immer ein Wagen von einem Jagdhaus direkt, da kannst du das direkt kaufen, da kriegst du Zeug hinterhergeschmissen, also für Preise, da frage ich mich, warum stellt ihr euch überhaupt dafür hin? Und das ist, also Hackfleisch, 100 Gramm von der Wildsau für 80 Cent.
Na, super.
Also wenn du dir mal überlegst, was normal, also nur der Vergleich zu einem von einem Schweine- oder Halb- und Halbhack, was du dafür bezahlst und unter welche Bedingungen das dann irgendwie hergestellt worden ist, weißt du bei dem Zeug schon mal, dass es eigentlich eine ganz andere Liga ist.
Ja, wobei die haben ja jetzt auch nicht die Zuchtkosten, ne? Die müssen es halt quasi nur umlegen und ausnehmen, ne?
Ja, klar.
Ja, aber.
Naja, entschuldige, du musst oder du gehst davon aus, dass es 100% Hack ist.
Ja.
Nee, wir haben es jetzt gerade mit dem Pferdefleischskandal gesehen. Bei Hackfleisch kannst du nie genau sagen, von welchem Tier das ist.
Sicher. Hast du recht.
Ich will dir gar nichts unterstellen. Du bist trotzdem einfach nicht in der Lage zu sagen, das ist 100% Wildfleisch.
Gut, ich meine, so ein Jäger legt ja nicht gerne irgendwelche dauernd Pferde um. Ich meine, da kann sicher.
Ja, aber der könnte ja zum Beispiel auch einfach günstiges Schweinefleisch mit ins Wild. Schweinehack reinmengen.
Ja, also ich glaube, also für die Preise, wie das da über den Tisch geht, das ist schon auch so Wildschweinrücken oder auch gerade diese schönen Teile zum Schmoren, Keulen und Haxen und also Wahnsinn. Also da kannst du dafür 30 Euro kannst du dir für vier Gerichte für vier Personen einkaufen, wenn du jetzt nicht Filet kaufst. Aber mit Gulasch, Hack, und was noch zum Schmoren, da bist du echt für vier Personen jedes Mal bist du gut dabei.
Also für 30 Euro kriege ich insgesamt 16 Portionen Essen.
Ja.
Mhm. Gut, jetzt musst du natürlich auch sehen, das ist auch schon viel Geld, je nachdem, wie hoch dein Einkommen ist, ne?
Nur wenn du dann im Vergleich dazu sagst, dass du nur beste Ware hast, die, wo du dir sicher sein kannst, also unter dem Bio-Aspekt, das heißt ja auch nicht, dass du das alles in 4 Tagen essen musst. Selbst wenn du dir jetzt dann halt dich in die Küche stellst und bereitest die 4 Gerichte zu, frierst die ein und hast halt dann dein Pensum, wenn du jetzt sagst, jede Woche einmal gut frisch kochen, für 30 Euro, ist schon
ist günstiger, wie zu McDonald's zu gehen.
Ja.
Das auf jeden Fall. Alles, alles, wirklich alles ist günstiger, als zu McDonald's zu gehen.
Und der Schubeck hat noch keinen Wildburger gemacht, oder?
Nee.
Kommt noch wahrscheinlich.
Er fährt es gerade aus. Der Alte, ey. Naja, also was Bio-Aspekte und Genuss angeht, gebe ich dir absolut recht. Ich habe ja so ein bisschen den Luxus oder das Problem, da ist sich die Welt noch nicht einig und ich mir selber auch noch nicht, wobei ich es eigentlich eher als Luxus bezeichne. Ich habe nie eine klare Zielgruppe für den Kulinarikast definiert und versuche das Ganze immer aus möglichst vielen Blickwinkeln zu sehen, rein technisch. Und 30 Euro für 16 Portionen Essen ist, je nachdem, wie hoch dein Einkommen ist, natürlich schon viel. Aber was man sagen muss, wenn du wirklich mal was Besonderes essen willst und du dafür sparen musst, dann musst du ja auch nicht unbedingt ins Restaurant gehen, sondern dann ist das eine günstige Alternative, wenn du wild magst, womit du dir ganz leicht was zu Hause zubereiten kannst. Vor allen Dingen, wenn du Schmorgerichte nimmst, weil Schmorgerichte sind überhaupt nicht schwer. Da kann dir eigentlich gar nicht viel bei schief gehen.
Ja.
Wenn du dann allerdings mit 4 Leuten einmal essen gehen willst, da bist du, wenn es ein bisschen was Vernünftiges sein soll, locker mit 15 bis 20 Euro pro Person dabei.
Locker,
Und
ja.
da reden wir von einer ganz normalen Haus- und Wiesengastronomie.
Da fängt es an, ja.
Ja. Darunter bist du beim, na, wie heißt es hier, Discount-Italiener. Ne? Wo du dann irgendwelche Chicken-Schnitzel für 3,20 € mit Pommes und Brokkoli kriegst, oder ein Philly-Steak für einen Zehner mit irgendwas, wo ich sage, ey, wenn Philly-Steak irgendwo 10 Euro kostet, kaufe ich das nicht.
Nee.
Kaufe ich echt nicht. Also man kann das, oder ich kann das ja vielleicht einmal ganz kurz erklären. Wenn ich auf der Karte in einem Restaurant ein Essen mit Fleisch sehe, gerade so bei Steaks, alles was so, ich sag mal so 180 bis 200 Gramm Portionen sind, da funktioniert das immer sehr gut. Das, was die einzelne Portion Essen kostet, kostet das Fleisch pro Kilo den Koch im Einkauf. Und alles, was davon abweicht, dann hast du entweder Ramsch oder vielleicht auch überteuerte Preise. Je nachdem, wie viel Aufwand man da reinsteckt. Also ich sag mal, wenn der Lafer dir ein Filetsteak für 20 Euro anbietet, dann ist es Ramsch, weil der steckt da natürlich einiges an Arbeit rein. Ja? Während wenn dir hier so eine Bahnhofsfritteusen-Gastronomie da ein Schnitzel für 15 Euro anbietet, dann ist es einfach nur überteuert. Aber wenn ich sehe, ein Schweineschnitzel mit Pommes und einer Salatbeilage kostet in einem Restaurant, sag ich mal, zwischen 10 und 15 Euro, dann weiß ich, damit ist alles in Ordnung.
Wir reden hier von Schweineschnitzel, ne?
Ja, Schweineschnitzel, genau.
Ja, dann geht das ja. Wobei dann auch eher Bratkartoffeln statt Pommes, ne? Pommes ist ja auch nochmal eine billigere Beilage. Da kannst du auch
Yeah.
mal.
Ja, aber die Beilage brauchst du dabei gar nicht mit rechnen. Du brauchst wirklich nur das Fleisch rechnen. Also wenn du ein Kilo Fleisch hast, das teilst du durch 5 und dann weißt du genau, beziehungsweise, also ich habe jetzt ein Kilo, das kostet 10 Euro, ja, dann weiß ich, ein 200 Gramm Stück davon muss nachher im Verkauf 10 Euro bringen. Da habe ich sowohl meine Betriebskosten mit drin, als die Umsatzsteuer, als auch eventuell einen Putzverlust.
Gibt es da Einwände im Hintergrund?
Na, von Christian bestimmt nicht, der befasst sich damit ja nicht. Ist ja Hobbykoch. Ist ja auch in Ordnung, das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber oder hast du dich damit schon mal beschäftigt, Christian?
Einsätze im Restaurant. Also ich habe immer selber im Hinterkopf, wenn ich essen gehe, dass ich einfach sowas berücksichtige und einfach Sachen sage, das ist mir jetzt einfach zu teuer, um das zu bestellen. Bestes Beispiel, wenn ich jetzt sehe, unser Dry Edge Steak, was wir gegessen haben, wo dann wissen wir, das Kilo 40 Euro gekostet hat, okay, war für uns okay, wir haben es gegessen. 27 Euro war das Kilo. Und genau. Du gehst dann in München Restaurant, da haben die dann auch Dry-Aged-Steaks rumliegen und richtig geiles Zeug. Das schmeißen die auf einen Holzkohlegrill und dann kriegst du dann so eine Portion für zwei für 120 Euro. Dann haben die da wahrscheinlich auch ziemlich viel Verlust dran an so einem Stück. Wir haben es ja gesehen, was alles weggeschnitten wird. Die kaufen die ganzen Rücken. Weißt du, die müssen was dran verdienen, okay. Aber das ist mir einfach dann nicht wert. Wenn ich überlege, ich weiß ja nicht, welche Qualität es war und ob es der gleiche Preis am Ende gerechtfertigt wäre. Aber bei so Sachen denke ich einfach, komm, kauf dir beim Metzger selber und leg selber Hand an. Mach selber und du kannst das gleiche Produkt vielleicht nicht so gut zubereiten, wie die es gemacht hätten, aber du bist dann auch glücklich. Und dann halt auf dem Weg nach unten, dass du dann sagst, das ist einfach zu billig, wie du es auch schon gesagt hast, das kann man nicht dafür verkaufen, das würde ich auch nicht sagen. Also du hast immer so diesen gesunden Menschenverstand, wenn du im Restaurant was bestellst, ja, das ist ein ehrlicher Preis für beide und dann würde ich sagen, läuft.
Genau. Ich meine, es gibt ja auch noch solche Sachen wie Mischkalkulation, dass du sagst, okay, ich müsste jetzt für die Entenbrust 20 Euro die Portion nehmen, ich nehme aber trotzdem nur 16.
Ja.
Ja. Ist aber trotzdem irgendwo noch in dieser Relation dabei. Wenn du die dann aber für 12 kriegst, dann echt lass die Finger davon. Weil entweder ist das alles Fleisch oder die Qualität ist einfach schlecht. Im Idealfall kann der Gastronom nicht rechnen, was aber auch schlecht ist, weil dann wirst du bei dem bald nicht mehr essen gehen können, weil der pleite ist.
Ja.
Da ist, was ich aber auch in letzter Zeit oft so erlebt habe, gerade in Köln, wo auch vielleicht ein Restaurant nach neben anderen ist und der Wettbewerb ein bisschen größer ist, dass die eigentlich aufs Fleisch quasi nur noch 300% oft Aufschlag nehmen und die Beilagen gar nicht mehr mit einkalkulieren. Also das wird immer ein bisschen tougher, ne? Wobei du hier, wenn du in ein Restaurant gehst, das einen Namen hat, die gucken da auch nicht drauf, die berücksichtigen das nicht.
Die Beilagen meinst du jetzt, ne?
Ja, also dieses 300% Rechnen inzwischen, was hier so inzwischen gang und gäbe wird, ne? Also wenn du was einkaufst, Fleisch für 10 Euro, das für 30 Euro wieder als Verkaufspreis hast. Was aber auch ganz fair ist, was auch manche machen halt, was ich immer wieder so erlebe, ist, ne, wenn du, sagen wir mal, ein gutes Stück Steak bei denen hast, ne, das kostet im Einkauf 5 Euro, die verkaufen es mit 400% Aufschlag für 20 Euro, dass sie, wenn die jetzt ein ganz teures Fleisch haben, was sie jetzt, sagen wir mal, pro Portion für 15 Euro einkaufen, dann müssten die es ja quasi für 60 Euro verkaufen, ne, um auf die 400% zu kommen. Statt dass die dann einfach nur die 15 Euro, die sie mit dem Einsteck verdient haben, auf das übertragen und dann auch, dass sie eben halt für 30 verkaufen, also nur 10 Euro teurer. Das sind die 10 Euro mehr, die im Einkauf bezahlt haben. Die weitergeben. Und somit hat der Gast eine schönere Qualität, er freut sich darüber und hat also auch einen sehr fairen Preis und kann sich das leisten. Und der Wirt hat genau das eingenommen, was er mit einem normalen Steak verdient hätte. Auch nicht.
Ja, vor allem kannst du ja so deinen Kunden auch mal was Gutes zukommen lassen, was du nicht ständig auf der Karte haben musst, aber zu einem Preis, wo sie sich halt auch mal leisten. Ich meine, das beste Essen bringt nichts, wenn es keiner kauft. Und wenn du deine Stammkunden oder Kunden überhaupt zu Stammkunden kriegst, indem du halt mal zwischendurch solche Specials machst, die dann halt nicht den Realpreis kosten, dann zahlst du das als Gastronom halt, wie du sagst, dann hast du halt ein anderes Gericht, wo du es da halt aufschlägst. Und ich sag mal, entschuldige, verkauf mal eine Portion Wedges, ja? Die kriegst du nicht mal in einer Pommesbude zu einem angemessenen Preis. Die kriegst du zu einem Preis, wo die Leute es halt noch kaufen. Das ist einfach zu teuer. Aber die Dinger machen dich halt auch satt. Dementsprechend hast du einen gewissen Wert, den du halt wieder bekommst. Ja, von den Kosten her sind Wedges genauso billig wie Pommes.
Wobei bei Pommes und Wedges und so sowieso ganz andere Faktoren sind. Das ist ja oft über 1000%, was da Fastfood-Läden nehmen. Ne? Also wenn du 20 Cent im Einkauf hast, ist das ja schon viel manchmal bei einer Portion Pommes.
Ja, nur da musst du halt auch sehen, die haben halt auch ganz andere Personalkosten als in der Gastronomie. Ja, da ist die ist das Verhältnis zwischen Personalkosten und Materialkosten ist ja ein komplett anderes.
Ja, deswegen würde ich auch nie ein Restaurant aufmachen, sondern eine Imbissbude.
Ja, mit einer Imbissbude wirst du reich.
Ja.
Mit einem Restaurant wirst du nie im Leben mehr reich.
Und wenn, hast du verdammt viel Arbeit.
Ja.
Boah.
Und dann stürzt du auch genauso schnell ab. Das siehst du ja bei den Sterneköchen teilweise. Ich meine, was du da in Energie reinstecken musst, ja, und also da musst du echt komplett für leben, meiner Meinung nach.
Dann ist halt die Frage, wie lange du dafür leben kannst, weil dieser Job ist so knochenhart. Du
Ja.
musst ja mal überlegen, dass du bis 65 oder 67 durchhalten musst. Da fragst du dich echt, puh, wie
Tun
muss
die
ich.
nicht, glaube ich
Ja.
nicht.
Aber von was wollen sie dann leben? Ich meine, wenn du auch
Machst eine
nicht.
Pommesbude auf.
Ja.
Irgendwann hast du auch die Schnauze voll davon, so geilen Scheiß zu kochen. Das war nicht so geil. Als wir uns drei getroffen haben, die Kulinarikast-Hörer haben es vielleicht schon gehört, aber hier haben wir ja neue. Da sind wir ja zu viert, also mit dem Oliver vom Kulinarikast, den Großmarkt gefahren. Und ich werde das meinen Lebtag nicht vergessen, wie bekloppt Christian aus der Wäsche geguckt hat. Oder was heißt bekloppt? Wie Christian aus der Wäsche geguckt hat, als Martin und ich darüber gesprochen haben, dass wir einfach keine Jakobsmuscheln und so mehr essen wollen manchmal, sondern dann lieber nur olle Salzkartoffel.
Ja, ist schon ein krasses Verhältnis zu so einem Essen. Also, wenn du dir überlegst, so wie ich, du besorgst dir den Fischladen, besonders ist halt teuer, du kriegst sie im Restaurant, ist teuer. Also das ist halt kein Produkt, was du in den Rachen geschmissen kriegst.
Ja.
Scampis, Rinderfilet oder weiß der Geier was. Also das ist schon, da tut ihr mir echt leid, dass ihr euch da so dran satt gegessen habt.
Nein, ich kann mich da immer noch rüber freuen, weil jetzt bin ich ja nicht mehr in der Gastronomie, ne? Aber wenn du das mal so ummünzt auf Sterneköche, weißt du, ich kann mir gut vorstellen, die haben einfach irgendwann auch die Schnauze voll. Die wollen einfach mal wieder was Handfestes vielleicht auf den Teller legen.
Ich glaube, das halten die aber auch selber in einem, also die werden das Handfeste vielleicht nicht verkaufen, aber ich glaube, die haben das schon für sich ganz gut im Griff, dass sie einfach auch mal basic für sich kochen und auch zu sich nehmen, weil ich auf dem.
Zu sich nehmen mit Sicherheit, aber ich meine auch wirklich dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer bis 60 in der Küche, außer Paul Bocuse, der macht, wobei der steht ja auch eigentlich nicht mehr selber in der Küche. Ne? Und wirklich jeden Tag diese eiserne Disziplin und diesen Wahnsinn zur Perfektion an den Tag legt, ich glaube, das hält keiner
Ich
durch.
glaube,
Kann ich.
sogar Passion, wenn du dir anguckst, ein Architekt oder ein Uhrmacher oder der macht das ja auch mit dieser Perfektion sein Leben lang. Also ich glaube, du gehst da nur drin auf, wenn du dich wirklich da so drin verrennst und dich verliebt hast, dass du dir auch nichts anderes vorstellen kannst. Ich glaube, es gibt schon Leute, die da einfach so drin hängen, dass sie das nicht in Frage stellen, zu sagen, nee, das war's jetzt für mich. Sicher gibt es das zu Genüge, aber ich glaube, es gibt wenige, die einfach das so lieben, dass sie es nicht ablegen können.
Das sind ja auch alles positiv gemeint jetzt Freaks, ne? Jeder für sich.
Ja.
Egal, wie man da kennenlernt, ja. Das sind alles Freaks. Muss ja auch sein, damit du das überhaupt durchstehen kannst.
Ja, klang das jetzt so, als ob ich meinte, dass das keiner macht, gebe ich dir recht, es gibt immer irgendwelche Ausnahmen. Ich kann mir nur wirklich nicht vorstellen, dass das sehr, sehr viele sind.
Nee. Siehst du ja, wenn du dir anguckst, die 3-Sterne-Restaurants, also wie viel es davon auch gibt, es ist ja wirklich eine geringe Anzahl im Vergleich zu den ganzen Restaurants, die es deutschlandweit oder europaweit gibt. Im Grunde ist das ja ein gutes Merkmal dafür, wie viele Freaks es gibt. Das sind halt nicht viele.
Ja, Jungs. Mensch, heute haben wir echt einen ganzen Haufen Themen schon quasi angeknuspert und nicht ein einziges von dem, was wir aufgeschrieben haben.
Ja,
das sowieso.
Ich würde sagen, für eine erste Folge ist das super.
ja,
finde ich auch gut.
Und ich würde das vielleicht als Einstand einfach mal so stehen lassen.
Bin ich auch für.
Auf jeden Fall
Und
fürs erste Mal.
ja. Dann sagen wir für heute auf Wiedersehen, beziehungsweise auf Wiederhören. Und es freuen sich auch beim nächsten Mal, dich als Zuhörer dabei zu haben, der Christian.
Der Sven
Und der Martin.
Richtig. Ciao und lasst es euch schmecken.
Ciao.
Ciao.
Schön.
Woo! Ich hätte Martin sagen müssen, nicht Idiot.
Ist doch egal.
Das ist auch richtig. Ich habe meinen eigenen Namen gesagt, aber die nicht?
Ja.
Hab's vergessen.
Sorry, das war.